Hallo und herzlich willkommen bei LoRa München auf der UKW-Frequenz 92.4. Am 26. und 27. Juni fand in der alten Kongresshalle auf der Schwanthaler Höhe eine Konferenz statt, die sich mit dem lateinamerikanischen Konzept des Buen Vivir, des guten Lebens, beschäftigt hat. Was macht gutes Leben aus, lautete dabei die Fragestellung. Vor knapp 10 Jahren integrierten die Regierungen von Ecuador und Bolivien das Konzept des Buen Vivir in ihre Verfassungen. Vorbild war die Lebensphilosophie indigener Völker Südamerikas. Dieser zufolge müsse gegenseitiger Respekt und ein soziales und solidarisches Miteinander eine Gemeinschaft charakterisieren. Auch die Natur dürfe nicht instrumentalisiert werden, sondern müsse respektvoll behandelt werden. Auf dem Kongress wurde versucht, Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der hiesigen Nachhaltigkeitsdebatte und dem südamerikanischen Konzept des Buen Vivir herauszuarbeiten. Was nicht immer einfach war. Dazu waren viele hochrangige Experten aus Lateinamerika und Vertreter indigener Organisationen nach München eingeladen worden, um auf dem Kongress mit Menschen ins Gespräch zu kommen, die sich hierzulande mit den Themen nachhaltiges und solidarisches Wirtschaften oder Postwachstumsökonomie beschäftigen. In der heutigen Sendung werden wir einige Ausschnitte von der Konferenz hören, zum Beispiel von Professor Stefan Lessenich, Soziologe an der LMU München, der letztes Jahr den Bestseller Neben uns die Sintflut veröffentlicht hat. Wir hören den Politiker, Professor und Autoren Alberto Acosta, der das Konzept Buen Vivir vorstellt und über die Übertragbarkeit des Konzepts diskutiert. Außerdem haben wir Besucherinnen und Besucher nach ihren Eindrücken vom Kongress befragt. Beginnen wollen wir mit der Münchner Stadträtin Sabine Krieger. Sie ist auch Co-Referentin des Referats für Gesundheit und Umwelt der Stadt München, RGU. Und das RGU hat die Veranstaltung auch organisiert. Vorneweg noch die Information, dass es am Dienstag, den 2. August um 17 Uhr, eine zweite Sendung über die Buen Vivir-Konferenz geben wird.
Hier ist LoRa München auf der 92.4.
Jetzt aber legen wir los. Sabine Krieger, Stadträtin und Co-Referentin des Referats für Gesundheit und Umwelt der Stadt München, RGU, eröffnet die Buen Vivir-Konferenz.
Lassen Sie mich an dieser Stelle vor allen Dingen erstmal besonders die Gäste begrüßen, die extra aus Lateinamerika nach München gekommen sind, um mit uns über das in indigenen Gemeinschaften der Anden und des Amazonasraumes traditionell gelebte Buen Vivir-Konzept zu sprechen. Dieses hat das Recht auf ein gutes Leben in der Gemeinschaft und mit der Natur in Bolivien und Ecuador vor knapp 10 Jahren Eingang in die Verfassung gefunden. In Ecuador war der ehemalige Bergbauminister Alberto Acosta als Präsident der verfassungsgebenden Versammlung maßgeblich daran beteiligt. Er sagt, es gehe darum, aus den Erfahrungen anderer Völker zu lernen, die seit langem in Würde und Harmonie zu leben verstehen, ohne dabei allerdings das indigene Leben zu idealisieren. Bei uns im RGU werden viele Themen betreut, die die Münchner Bürgerinnen und Bürger direkt betreffen und bewegen. Die Gesundheit ist ein sehr wichtiges Gut für die Menschen und trägt maßgeblich zu einem guten Leben bei. Dasselbe gilt natürlich auch für eine nachhaltige Umweltpolitik. Deshalb ist es mir ein besonderes Anliegen, bei den Münchnerinnen und Münchnern das Bewusstsein für Umwelt, Natur und Gesundheitsschutz zu fördern. Weil Bewusstseinsbildung und die Bemühungen für ein gutes Leben in einer globalisierten nicht an den Stadtgrenzen München enden können, denken wir dabei über den eigenen Tellerrand hinaus. Der Schutz und die Bewahrung des Regenwaldes ist, wie Sie sicher alle wissen, für den Klimaschutz von enormer Bedeutung. Schließlich ist der Regenwald sozusagen die Klimaanlage der Erde. Deshalb unterstütze ich unter anderem gerne die vor 20 Jahren von Joachim Lorenz, dem ehemaligen Referenten für Gesundheit und Umwelt, ins Leben gerufene Klimapartnerschaft mit den Ashanika im peruanischen Regenwald. Indem wir den Ashanika, dem größten indigenen Volk im Amazonasgebiet, helfen, ihre Rechte und ihren Lebensraum und somit die Rechte der Natur zu verteidigen, schützen wir auch das Klima. Die Besuche der Ashanika in München nutzen wir sehr gerne und erfolgreich für Bildungsarbeit und Bewusstseinsbildung. Sie tragen dazu bei, dass wir erfahren, welche Auswirkungen unser Verhalten und unser Konsum auf das Leben der Menschen in Peru und der dortigen Umwelt hat. Und das ist auch Sinn und Zweck der Konferenz, den Blick zu weiten, zum Nachdenken anzuregen und positive Verhaltensänderungen anzustoßen. Wie Sie alle wissen, versprach Ludwig Erhard den Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg Wohlstand für alle und vertrat die feste Überzeugung, dass das erfolgversprechendste Mittel zur Erreichung dieses Zieles Wettbewerb sei. Seither ist wirtschaftliches Wachstum das primäre Ziel unserer Volkswirtschaft. Das Versprechen eines Wohlstands für alle schien zunächst auch zu funktionieren. Die Deutschen wurden reicher und reicher und weltweit berühmt für ihr Wirtschaftswunder. Was man aber auch feststellen kann, ist, dass schon bald nicht mehr alle gleichermaßen vom Wohlstand für alle profitierten. Die Vermögen und Einkommen sind immer ungleicher verteilt, hier in Deutschland, aber auch auf der ganzen Welt. Das Easterlin-Paradox belegt außerdem, dass deutsche oder amerikanische Staatsbürger heute viel reicher sind als vor einigen Jahrzehnten, aber nicht glücklicher. Das gilt übrigens genauso für China, wo das Wirtschaftswachstum in den letzten Jahrzehnten besonders hoch war. Und die Chinesen streben ja eigentlich auch an, diese amerikanische American Way of Life. Und sie sehen, dass es eigentlich sie auch nicht glücklicher macht. Der stark verinnerliche Wettbewerbsgedanke in unserer Gesellschaft führt bei vielen Menschen zu psychischen Erkrankungen. Daten, die bis in die 50er Jahre zurückgehen, zeigen, dass vor allem auch immer mehr junge Menschen betroffen sind. Verletzliche Menschen werden schon in jungen Jahren immer mehr Stress ausgesetzt, denn die Jugendlichen stehen in einem ständigen Wettbewerb um gute Noten, tolles Aussehen und vieles mehr und vergleichen sich dabei oft mit unerreichbaren Vorbildern. Schnell wurde auch klar, dass Wachstum und Wohlstand allein nicht glücklich machen. Studien belegen, dass Depressionen nicht nur am unteren Ende der Einkommensskala weit verbreitet sind, sondern auch genauso am anderen Ende der Skala bei denjenigen, die keinerlei materielle Sorgen haben. Der Ökonom Matthias Binswanger spricht von den Tretmühlen des Glücks und meint damit, dass Glücksversprechen Unzufriedenheit stiften. Denn je mehr wir haben, desto mehr wollen wir. Und je höher wir die soziale Treppe aufsteigen, desto weiter nach oben verschiebt sich auch die Messlatte für soziale Anerkennung und Prestige. Zahlreiche Studien belegen, dass Lebenszufriedenheit vielmehr auf immateriellen Dingen basiert, die unabhängig vom Kulturkreis und Vermögen sind. Persönliches Glück ist in der Regel mit dem sozialen Umfeld und mit dem Zustand der Gesellschaft, in der man lebt, eng verknüpft. Solidarität, Freiheit, Gesundheit und Chancengleichheit sind die Parameter, die Lebenszufriedenheit erzeugen. Zugleich herrscht aber noch große Unsicherheit, wie man darauf reagieren soll. Auch die Gesellschaft reagiert und diskutiert Alternativentwürfe zum aktuellen globalisierten Kapitalismus, der auf Wachstum und Entwicklung sogenannter unterentwickelter Länder setzt. Das zeigen hiesige Bewegungen für ein gutes Leben für alle. Ich nenne hier nur beispielhaft die Postwachstumsdebatte, die Décroissance und die Growth-Bewegung, Initiativen für eine solidarische Wirtschaft und Landwirtschaft, für Urban Gardening, für eine Gemeinwohlökonomie und Tauschwirtschaft, das Transition Town Netzwerk oder die Initiative Bedingungsloses Grundeinkommen. Unsere Konferenz ist eine gute Gelegenheit, von unseren Gästen aus Lateinamerika zu lernen und umgekehrt.
Sagt Stadträtin Sabine Krieger, sie ist auch Co-Referentin des Referats für Gesundheit und Umwelt der Stadt München RGU. Dann nutzen wir jetzt gleich mal die Möglichkeit, wie Krieger sagt, von den Gästen des Kongresses zu lernen und lernen von Alberto Acosta. Die Regierung von Ecuador hat das Buen Vivir-Konzept als ein Leitprinzip in ihrer Verfassung verankert. Dem voran ging eine verfassungsgebende Versammlung, deren Vorsitz Alberto Acosta innehatte und die 2007 und 2008 die neue Verfassung ausarbeitete. Er erzählt, warum es wichtig ist, heutzutage über Buen Vivir zu sprechen.
Wir werden heute über das Buen Vivir, gutes Leben, sprechen. Das sind Ideen, die aus dem globalen Süden kommen. Und das ist schon von vornherein etwas Neues. Normal ist, dass wir die Ideen, die die Welt irgendwie beeinflussen, aus dem globalen Norden kommen. Liberalismus, Kapitalismus, Sozialismus, Kommunismus sind Ideen, die vor allem in Europa oder durch Europa in die ganze Welt verstreut wurden. Aber diesmal sind Ideen, die aus dem globalen Süden kommen, aus indigenen Völkern, die marginalisiert wurden in verschiedenen Gesellschaften. Meine Rede werde ich in drei Teilen gliedern. Erstens würde ich Fragen stellen. Ich habe keine konkrete Lösung. Es gibt keine Rezepte. Ich habe nur was davon gelernt Und ich versuche, etwas besser zu verstehen, indem ich ständig mich informiere und studiere. Erste Frage, warum wird dieses Thema von gutes Leben heute diskutiert? Wie sieht die Welt, in der wir diese Diskussion anfangen oder weiterführen? Zweite Frage, das ist entscheidend wichtig. Was ist das gute Leben? Was verstehen wir unter das gute Leben? Und drittens, kann man diese Ideen, diese Werte, diese Praktiken von gutem Leben überall in der Welt übertragen? Hier in Deutschland zum Beispiel. Das sind die drei Fragen, die für mich sehr wichtig sind. Die erste Frage, warum sollte heute über das gute Leben, über das Buen-Vivir geredet werden? Die Menschen stehen in einer schwierigen Situation. Wir leben jetzt in einer Zeit von großen Umwälzungen, in der sich die Ereignisse überschlagen. In jedem Gebiet. Wir haben eine Menge Ereignisse in den letzten Tagen, aber was mich interessiert, dass wir höchstwahrscheinlich mitten in einer sogenannten Zivilisationskrise stehen. Es gibt eine Wirtschaftskrise, eine soziale Krise, eine politische, eine ökologische, eine ethische Krise. Die Menschen befinden sich in einem Scheideweg. Entweder wir suchen Alternativen zu dieser Entwicklung, sonst wird die Situation jeden Tag noch komplexer für viele Menschen auf der Erde sein. Und was ist die Lösung, die vor allem von den Mächtigen ausgesucht wird? Mehr vom Alten. Vor der Umweltkrise suchen wir nur die Anpassung. Wir versuchen die Anpassung an die Umweltkrise. Für die Ernährung Probleme suchen wir nur mehr Technik. Die Gentechnik soll die Ernährung der Menschheit sichern. Und die sogenannte Automobilindustrie und Automobilzivilisation besser als Industrie zu schützen, werden Agrarstoffe erzeugt. Es geht weiter mit der Merkantilisierung, der Vermarktung der Natur durch die sogenannte Kohlendioxidmarkt zum Beispiel. Das wird gehandelt, Umweltservice, und das schafft die Welt eine sehr komplexere Situation. Um die soziale Sicherheit zu garantieren, werden Freiheiten und Rechte eingeschränkt. Das ist die Lage, in der wir leben. Und diese Situation ist sehr komplex und das erfordert von uns, die Zusammenhänge kennenzulernen. Welche Zusammenhänge gibt es zwischen dieses großes Reichtum und der Armut in der Welt? Gestern wurde ganz klar und deutlich gesagt, wir sind frei auf Kosten der Freiheit von anderen. Wie viele Leute aus dem Ausland können in Europa hier reinkommen ohne ein Visum? Wir leben in einer globalisierten Welt, in der die Menschen sich nicht frei bewegen, aber das Kapital ja. Die Güter zum Teil. Das ist die Welt, in der wir leben. In dieser Hinsicht müssen wir auch etwas über die sogenannten imperialen Lebensweisen diskutieren. Ich finde das ein interessantes Konzept, damit wir endlich verstehen, das ist der Zusammenhang, dass dieses plötzliche Konsum- und Produktionsmodell den Planet ruiniert und den Menschen nicht hilft. Noch was dazu. Wenn wir von westlichem Konsum- und Produktionsmodell sprechen, müssen wir auch die reichen Eliten von globalen Süden mit berücksichtigen. Das ist für mich etwas entscheidend wichtig. Ein zweites Thema, warum wir über dieses Thema diskutieren. Der Entwicklungstraum hat nicht funktioniert und wird auch nicht funktionieren. Die Welt hat sich seit Januar 1949, genau seit dem 20. Januar 1949, nach der Rede von Präsident Truman, organisiert, um die Unterentwicklung zu überwinden. Und haben wir eine Menge in dieser Richtung getan. Entwicklungsprojekte, Entwicklungstheorien, Entwicklungsbanken, die sogenannte Entwicklungshilfe, Entwicklungsprogramme, Entwicklungsstudien. Und als erste Probleme auftraten, haben wir dieses Konzept von Entwicklung einen Vorname gegeben. Und dann sprechen wir, als wir wussten, dass die Entwicklung nicht gleich mit Wirtschaftswachstum zu setzen war, sprachen wir von Sozialentwicklung. Danach haben wir festgestellt, dass es in der Welt Frauen gibt. Da haben wir von Genderentwicklung gesprochen. Die Volke, an denen ich kenne, Volke wurden auch irgendwann entdeckt. Dann sprachen wir von ethnischer Entwicklung. Die Natur wurde auch berücksichtigt und sprachen wir von nachhaltiger Entwicklung. Und danach haben wir gesagt, es geht nicht nur auf der nationalen Ebene. muss man auch etwas in die Richtung von der Lokalebene, von der globalen Ebene, endogene Entwicklung, transformative Entwicklung. Und wir haben uns nicht mit der Frage des Konzepts von Entwicklung beschäftigt. Die Sache ist noch interessanter, aber auch gleichzeitig komplexer. Wenn wir wissen, dass sehr wenige Länder sich entwickelt haben, wenn wir noch von Entwicklung sprechen können. Aber die Situation ist noch gravierender, wenn wir diskutieren und akzeptieren müssen, dass auch die sogenannten entwickelten Länder gar keine entwickelten Länder seien. Sie sind fehlentwickelte Länder. Auf Spanisch spricht von Mal Desarrollo. Wir haben auch gestern zugehört, dass diese Länder über ihre ökologischen Verhältnisse hinausleben, auf Kosten der anderen. Wir sind frei, weil die anderen nicht frei sein können. Wir haben Wohlstand, weil die anderen in Armut leben. Diese Zusammenhänge müssen wir auch berücksichtigen. Und nicht nur in Beziehung globalen Norden und globalen Süden. Auch im globalen Süden existieren diese großen Unterschiede, vielleicht noch gravierender. Wir wissen auch, dass die reichen Länder nicht mal einen sozialen Ausgleich geschafft haben. Das beste Beispiel ist die Bundesrepublik. Im Jahr 1998 10% der reichen Bevölkerung der Bundesrepublik kontrollierten 48% des gesamten Vermögens. 50% der Bevölkerung dieser Republik kontrollieren 3% des gesamten Vermögens. Die letzten Zahlen, die von Spiegel veröffentlicht wurden, besagen, dass 10% der reichen Schichten in der Bundesrepublik 53% des gesamten Vermögens kontrollieren und die 50% dieser Bevölkerung in dieser Gesellschaft, die verhältnismäßig eine gerechtere Gesellschaft ist, im Vergleich mit anderen Ländern nur 1% des gesamten Vermögens kontrollieren. Und da kommt auch das sogenannte Sterling-Paradox. Trotz höheres Einkommens sind die Menschen nicht glücklicher.
Alberto Acosta sagt, das westliche Entwicklungsmodell sei gescheitert. Aber nicht nur das Entwicklungsmodell, das sogenannten Ländern der Dritten Welt helfen sollte, den Anschluss an die Industrieländer zu finden, sondern auch der soziale Ausgleich in den Industrieländern selbst funktioniere nicht. Könnten also Buen-Vivir-Konzepte dem etwas entgegensetzen? Als nächstes beschreibt Alberto Acosta, was in der ecuadorianischen Verfassung zu Buen-Vivir steht und warum Buen-Vivir eine Alternative zu westlichen Entwicklungskonzepten ist.
Buen-Vivir in Ecuador oder Vivir Bien in Bolivia, die in die Verfassung beider Länder verankert wurden. Hier wurden die Rechte von den Indigenen in der Verfassung zum ersten Mal eingeführt, ohne Vermittler. Das ist entscheidend. Die Indigenen sind in die Politik als Subjekt, als Akteur eingetreten mit ihren eigenen Weltvorstellungen, mit ihren eigenen Weltanschauungen. Und diese indigenen Rechte entsprechen zum Beispiel das Recht auf eigenes Territorium, eigene Erziehung, eigene Justiz und Kultur, eigene Sprachen, Multikulturalismus, die soziale Organisation. Da gibt es auch Gewohnheitsrechte, die politische Repräsentation und Selbstbestimmung. Und vor allem wurden die Ideen von gutes Leben, Summa Causai, Summa Camaña auf Aymara, Summa Causai auf Quechua. Und die sind Ideen, die weiter in die Welt verbreitet werden. Das ist für mich entscheidender Punkt. Und in dieser Hinsicht muss auch betonen, dass die Diskussion um das gute Leben woanders auch stattfindet. In Indien spricht man von Eswarach. Ist nicht unbedingt das Gleiche, aber gibt es Ähnlichkeiten, die sehr wichtig sind. In Afrika spricht von Ubuntu. Ich bin, weil du bist. Und du bist, weil ich bin. Zusammen sind wir. Das ist eine entscheidende Betrachtungsweise. Und die Idee wird weiter auch in der Welt diskutiert. Auch die deutsche Bundesregierung hat sich mit dem Thema beschäftigt. Frau Merkel hat einen großen Bürgerdialog organisiert, vor 2 Jahren. Hunderte, tausend von Workshops, Seminare, gibt es eine Menge Anzahl von Artikeln und gibt schon einen Bericht. Man hat die Frau Merkel gefragt, warum haben Sie das hier in Deutschland, das Thema, eingeführt? Was bedeutet für Sie das gute Leben? Hat es ganz deutlich gesagt, wortlich, damit Deutschland bleibt, wie es war. Genau das wollen wir nicht. Die reichen Länder müssen sich ändern, damit Platz für andere Länder auch gibt. Ja, das ist auch entscheidend wichtig. In diese Frage, in diesem Punkt komme ich zu der zweiten Frage. Was bestehen wir unter Buen Vivir oder Summa Causai? Von vornherein Die Ideen von Buen Vivir sind keine Schöpfung der Akademie, von einer Universität oder einer politischen Partei. Indigene Völker, indigene Gemeinden, seit Jahrzehnten, vielleicht seit Jahrhunderten, gibt es eine Menge von Werten, Erfahrungen und vor allem Praktiken, die schon dort vorhanden waren, aber lange Zeit marginalisiert, ignoriert wurden. Das Buen Vivir in dem Sinne existiert seit langer Zeit, vor allem in verschiedenen Gemeinden, indigenen Gemeinden, in anderen Regionen wie Sarayaku oder in zum Beispiel andere Regionen und Amazonasbecken wie in Sarayaku. Aber es gibt keine Theorien, keine Rezepte, keine Modelle und keinen Masterplan. Buen Vivir ist mehr ein Erleben als ein Konzept. Sind Praktiken ohne Theorien. Können wir von Philosophien sprechen, ohne professionelle Philosophen. In dieser Hinsicht auch Buen Vivir stellt, und das ist für mich entscheidend wichtig, keine Entwicklungsalternative. Kann man nicht in der Moderne, mit den modernen Werten und Modellen einfangen werden. Buen Vivir stellt eine Alternative zur Entwicklung dar. Man kann sich nicht vorstellen, obwohl man die guatemalanische Regierung zum Teil schon was das gemacht hat, Buen Vivir als eine Entwicklungsalternative. Die Entwicklung des guten Lebens, sprach man in der äquatorianischen Region. Das ist ein großer Unsinn. Buen Vivir hat nicht mit Entwicklung zu tun und stellt in Frage sogar dieses Konzept von Fortschritt. Es geht darum, den Fortschritt selbst neu zu definieren, sagte Papst Franziskus in seiner Enzyklika Laudato Si. Und ich empfehle, diese Enzyklika zu lesen. Da gibt es gewisse interessante Ansätze, die uns helfen können, wie die Welt anders zu gestalten ist. Die denn, wie schon gesagt, stammen von Völkern aus den anderen Ländern und aus den Amazonasbecken, die dezimiert wurden, ausgebeutet wurden und benachteiligt wurden. Und die werden immer noch ausgebeutet. Buen Vivir existieren, wie ich schon gesagt habe, auch woanders. In Indien, in Afrika und verschiedenen Ländern, in denen man die indigenen Völker in Einklang mit der Natur, Pachamama, Mutter Erde, leben. Und es steht für sie fest, dass auf verschiedene Weise die Menschheit jetzt durch die kapitalistische Zivilisation die Natur zerstört wird. Die Ideen von Buen Vivir in dem Sinne sind Teil des weltweiten Kampfes um Emanzipation, um eine humanere Gesellschaft zu gründen. Im Gegensatz zur Entwicklung, das ist auch entscheidend wichtig, die einen Anspruch auf die Universalität hat, sind diese Vorschläge nicht auf ein einziges Modell zu reduzieren. Man spricht man am besten von buenos convivires. Sie sind heterogen und plural, aber stellen aber alle das Prinzip der Harmonie oder der Gleichgewicht im Vordergrund. Und da können wir eine kleine Definition versuchen. Was verstehen wir unter gutes Leben oder Buen Vivir? Das Leben der Menschen in Harmonie mit sich selbst. Das Leben der Menschen in Harmonie mit den anderen Mitmenschen. Wir gehören der Gemeinschaft, wir sind Gemeinschaft. Das Leben der Gemeinschaften untereinander in Harmonie, und das kann man auf die Länder, Völker und Nationen extrapolieren. Und das Leben des Individuums und der Gemeinschaften in Harmonie mit der Natur. Das ist das Buen Vivir. Das ist für mich das Buen Vivir. Ist eine Frage und ist eine Möglichkeit. Die Ideen von Buen Vivir sind kein geschlossenes Konzept, wie gesagt, mehr ein Erleben, und gibt uns die Möglichkeit, eine ganz andere Welt vorzustellen.
Buen Vivir als Leben der Menschen in Harmonie mit sich selbst und den Mitmenschen und im Einklang mit der Natur. So definiert Alberto Acosta das Konzept des Buen Vivir, das er nicht als eine geschlossene Weltanschauung oder Ideologie betrachtet, sondern als offenes Modell, das immer wieder neu diskutiert werden kann und muss. Zum Schluss beantwortet Acosta die Frage, ob das Buen Vivir-Konzept auf andere Gesellschaften ohne weiteres übertragbar ist.
Nein, das kann man nicht machen. Das wäre ein großer Fehler. Das wäre genau wie mit der Zeit von der Entwicklungsidee, als die Entwicklungsidee in der Welt verstreut wurde. War die American Way of Life oder die europäische Werte waren die Wunschvorstellung für viele Länder. Und haben wir unsere eigenen Kapazitäten und unsere eigenen Möglichkeiten vernachlässigt. Aber das bedeutet nicht, dass wir ohne weiteres jedes ihre eigene Definition von Buen Vivir entwickeln können. Wir müssen gewissen Grundprinzipien und Grundpfeiler berücksichtigen und in die Praxis umsetzen. Ein wichtiges Grundprinzip ist Harmonie oder Gleichgewicht. Das bedeutet überhaupt nicht, dass es keine Konflikte existieren werden. Die Welt wird nicht unbedingt friedlich, aber die Probleme werden niedriger, mit Sicherheit. Und gibt es drei Grundpfeiler, die für mich sehr wichtig sind. Erstens, Verbundenheit mit der Natur. Zweitens, Gemeinschaftssinn. Und drittens, was für mich wichtig ist, diese spirituelle Beziehung der Menschen mit den Menschen und der Menschen mit der Natur. Das ist entscheidend wichtig. Erstens, Verbundenheit mit der Natur. Man soll die Natur nicht nur als Objekt, sondern als Subjekt betrachten. Und darum spricht man in der äquatorianischen Verfassung von den Rechten der Natur. Die Natur als Subjekt von Rechten, in dem alle Wesen ein Recht zum Leben haben. Die Pachamama für die indigenen Völker, wie man schon gestern gehört hat, ist nicht gleich mit der Natur zu setzen. Nicht nur das. Pachamama, Mutter Erde, ist keine Metapher für die indigenen Völker. Für uns westliche Menschen ist das sehr schwer manchmal zu verstehen, dass die Mutter Erde eine echte Mutter ist, aber für die indigenen Völker ist eine Mutter und das ist entscheidend. Die Frage kommt, wie können wir uns mit diesen Rechten der Natur anders umgehen? Und das erfordert auf jeden Fall die Entmarktung der Natur, die Desmerkantilisierung der Natur. Das brauchen wir entscheidend. Zum Beispiel in unserer äquatorianischen Verfassung steht ganz deutlich, das Wasser darf nicht privatisiert werden. Das Wasser muss von den Kommunen kontrolliert werden. Wenn wir von der Nichtprivatisierung des Wassers sprechen, sprechen wir nicht unbedingt von einer Verstaatlichung des Wassers. Und es gibt wunderschöne Beispiele, nicht nur in Südamerika, sondern woanders. In meinem Land steht ganz deutlich, dass das Wasser ein Grundrecht ist und nicht privatisiert werden darf. Aber das wird von der äquatorianischen Regierung nicht in die Praxis umgesetzt. Genau wie die Ideen von Buenvivir. Die wurden von der Regierung entleert. Die Ideen, dieses Konzept wurde vampirisiert und wurde in ein Instrument der Macht verwandelt. Ja? Das ist etwas, was wir kritisieren. Aber was in Bezug auf die Natur, müssen wir ganz deutlich sagen und akzeptieren, dass alles hängt mit alles zusammen. In dieser Hinsicht müssen wir respektieren, dass die Natur nicht vermarkt werden soll. Die Entmarktung der Natur angesichts der ökologischen und ökonomischen Krise der globalisierten Welt dürfen auch die Gemeindegüter betreffen, die sogenannte Almenden. Das ist auch für uns ein entscheidender Punkt. Diese Güter, die Almenden und die Natur, müssen dann entprivatisiert werden, müssen durch die Gemeinde kontrolliert werden. Erster wichtiger Punkt, Verbundenheit mit der Natur. Zweiter Punkt, das entscheidend wichtig ist, die Gemeinschaftssinn, die Kommune, die Gemeinden spielen eine große Rolle. Und das erfordert eine große Umstellung von den Grundprinzipien unserer Gesellschaft. Statt Egoismus müssen wir die Komplementarität fordern. Statt Wachstum die Nachhaltigkeit. Statt Profit die Gegenseitigkeit. Statt Akkumulation Kooperation. Statt Effizienz Suffizienz oder Mäßigung, Maßhaltung. Und da müssen wir jetzt sehen, dass die Wirtschaft auch anders gestaltet werden soll. Wir müssen uns langsam an andere Produktionsorganisationsformen orientieren. Zum Beispiel die sogenannte Minka-Arbeit in der indigenen Volke, wie das funktioniert. Das bedeutet, dass eine Gemeinschaftsarbeit für ein großes Projekt, die dem kollektiven Nutzen durchgeführt wird, unentgelt. Man erbaut zum Beispiel gemeinsame Einrichtungen und führt Projekte zum Wohle der örtlichen Gemeinschaft durch, wie eine Schule, einen Bewässerungskanal und andere Projekte. Es geht um die Reproduktion des Lebens, nicht um die Reproduktion des Kapitals. Und das erfordert wiederum gewisse Obergrenzen. Ich habe noch nicht den konkreten Begriff auf Deutsch gefunden. Auf Spanisch spricht man von Limitarianismus, auf Englisch von Limitarianismus. Obergrenzen. Das müssen wir das einsetzen. Wir wissen jetzt, dass wir nicht alle fossile Rohstoffreserven ausbeuten können. Die Internationale Energieagentur mit Sitz in Paris, die von allen großen Ländern gegründet und getragen wird, hat uns schon ganz deutlich gesagt, in Boden müssen 85% alle bekannten energiefossilen Reserven bleiben, wenn wir nicht die Temperatur der Erde um 2 Grad steigen lassen. Das sind ganz konkrete Grenzen, die wir wissen. Wir müssen uns das organisieren. Wir müssen auch festsetzen, dass eine Obergrenze von Reichtum und Besitzung nötig ist und müssen wir ganz konkrete Projekte auch durchführen. Wann schaffen wir die Finanzparadiese ab, um die Spekulation einzudämmen? Wann stellen wir zum Beispiel eine sogenannte Tobin-Tax, um diese Spekulation zu bremsen? Ich möchte mich jetzt nur ganz kurz mit dem dritten Punkt, diese spirituelle Beziehung. Erstens habe ich gesagt, Verbundenheit mit der Natur, Naturrechte, Gemeinschaft sind, wir Menschen gehören der Gemeinschaft, wir sind Teil der Gemeinschaft, wir sind Gemeinschaft, wir müssen unsere Individualität respektieren und wir müssen akzeptieren, dass wir in der Gemeinschaft uns realisieren werden können. Und jetzt kommt zu dieser sogenannten Spiritualität. Das ist etwas, das für mich als Ökonom, ich bin Ökonom, niemand ist vollkommen, schwer zu verstehen ist. Aber ich kann mir vorstellen, dass die Welt anders aussehen wird, wenn wir respektvolle Beziehungen fordern, wenn wir auf Vertrauensbasis uns organisieren, wenn wir uns mehr gemeinschaftlich betrachten und organisieren. Das ist für mich ein entscheidender und wichtiger Punkt. Und ich stelle mich immer diese Frage, wie wäre die Welt, wenn in der Schule die Kinder die Ideen und Praktiken des harmonischen, des gleichgewichtigen Lebens lernen würden. Die Welt würde etwas anders aussehen. Ich habe schon gesagt, statt Individualismus, Kooperation. Statt Akkumulation, Solidarität. Die Welt würde etwas ganz anderes sein. Und wir müssen auch, wenn wir von der Rechte der Natur sprechen, ein biozentrisches und solidarisches Weltbild ermöglichen. Und wir müssen uns von der sogenannten anthropozentrierten Zivilisation befreien. Das erfordert auf jeden Fall mehr soziale Gerechtigkeit und mehr ökologische Gerechtigkeit. Soziale Gerechtigkeit wird nur möglich, wenn ökologische Gerechtigkeit existiert. Und wiederum, ökologische Gerechtigkeit wird nur möglich sein, wenn mehr soziale Gerechtigkeit existiert. In dieser Hinsicht komme ich zum Schluss zu ein paar Grundideen für eine gemeinsame Arbeit. Für mich ist entscheidend wichtig zu verstehen, dass wir nicht diese Ideen, die von indigenen Völkern kommen, zu idealisieren sind. Diese indigenen Gemeinden sind auch durch 500 Jahre Kapitalismus und Kolonisierung, die nicht zu Ende gegangen ist, als die Europäer Amerika verlassen haben, betroffen und leiden noch darunter. Aber müssen wir auch diese Ideen respektvoll lernen und davon profitieren, wenn wir davon sprechen können, von Profit sprechen können. Zweiter Punkt, die Ideen von Buenvivir sind nicht rückwärts gebannt. Die Technologie, die Maschinen sind für die Menschen da, nicht umgekehrt. Drittens, wir müssen auch langsam verstehen, dass die Lösungen in dieser Welt nicht von den Mächtigen kommen werden. Wir müssen die Menschen von verschiedenen Zivilgesellschaften und Norden und Süden zusammenarbeiten. Und das erfordert, dass für mich sehr wichtig ist, einen großen Dialog. Das ist entscheidend. Wir müssen uns besser verständigen, wir müssen unsere Erfahrungen austauschen, wir müssen verstehen, dass wir gemeinsam stark sind und dass unsere Aufgabe ist, die Welt zu verändern. Und das erfordert immer mehr Demokratie, nie weniger. Vielen Dank.
Soweit Alberto Acosta. Acosta war 2007-2008 Präsident der verfassungsgebenden Versammlung Ecuadors, die das Buenvivir-Konzept als ein Leitprinzip in ihrer Verfassung verankert hat. Alberto Acosta hat in Köln Ökonomie studiert und war Professor an mehreren Universitäten. Er ist Autor des Buchs Buenvivir – Vom Recht auf ein gutes Leben, das 2015 im Ökom Verlag erschienen ist.
Wenn Ihnen das LoRa-Programm gefällt, spenden Sie uns und wir geben Ihnen die Quittung. Informationen zu Spenden oder Förderabo unter 089 480 2851. 089 480 2851.
Sie hören heute bei LoRa München auf der UKW-Frequenz 92.4 Ausschnitte von der Buenvivir-Konferenz, die am 26. und 27. Juni in der alten Kongresshalle auf der Schwanthaler Höhe stattgefunden hat. Buen Vivir ist Spanisch und heißt gutes Leben. Und was heute gutes Leben ist, das war die zentrale Frage auf der Konferenz. Dazu waren viele Experten aus Lateinamerika und Vertreter indigener Organisationen nach München eingeladen worden, um über die Lebensphilosophie indigener Gesellschaften in Lateinamerika zu diskutieren und der Frage nachzugehen, inwieweit Buen Vivir-Konzepte auf westliche Gesellschaften übertragen werden können. Alberto Acosta hat sich da, wie wir eben hören konnten, skeptisch gezeigt und den Westen bzw. den reichen globalen Norden aufgefordert, seine Wirtschafts- und Lebensweise, die zu Lasten des globalen Südens geht, zu ändern. In dieselbe Richtung weist Professor Stefan Lessenich. Lessenich wurde 2014 als Nachfolger von Professor Ulrich Beck an das Institut für Soziologie der Ludwig-Maximilians-Universität München, LMU, berufen. 2016 erschien im Hansa Verlag sein Buch Neben uns die Sintflut, die Externalisierungsgesellschaft und ihr Preis. Lessenich sprach auf der Buen Vivir-Konferenz in der alten Kongresshalle vom Leben auf Kosten anderer.
Ich möchte über globale Herrschaftsverhältnisse sprechen, über globale Dominanz- und Abhängigkeitsverhältnisse und ich möchte vor allem auch darüber sprechen, welchen Anteil Bürger und Bürgerinnen, ganz normale Bürger und Bürgerinnen der reichen Gesellschaften an den Lebensverhältnissen anderswo auf der Welt haben. Und zwar ohne Menschen anderswo auf der Welt als Opfer erscheinen zu lassen und auch ohne Menschen in den reichen Teilen der Welt als Täter und Täterinnen erscheinen zu lassen, sondern als Handelnde in bestimmten Strukturen, die zu einem Handeln teilweise auch zwingen, was eigentlich niemand wollen kann und was die Akteure, wenn man sie fragen würde, guten Gewissens auch nicht wollen würden. Und in dem Buch, das hier angesprochen wurde, versuche ich, die entsprechenden Verhältnisse auf einen Begriff zu bringen. Die These lautet, wir, und das ist eine starke These, wir, große Bevölkerungsmehrheiten in den Ländern des globalen Nordens leben nicht über unsere Verhältnisse. Das ist ja etwas, was uns häufig dargelegt wird, beispielsweise im typischen neoliberalen Diskurs der letzten Jahrzehnte. Wir hierzulande leben über unsere Verhältnisse. Wir konsumieren zu viel gemessen an dem, was wir an wirtschaftlicher Wertschöpfung in jedem Jahr herstellen. Das ist dann meistens so gemeint, dass Lohnabhängige und Sozialleistungsempfänger über ihre Verhältnisse leben und zu viel konsumieren und dass sie den Gürtel enger schnallen müssten, damit wirtschaftliche Wertschöpfung in der nächsten Periode wieder einen Aufschwung erfahren kann. Das kann man, glaube ich, bezweifeln, dass gerade die unteren Schichten in den Gesellschaften des globalen Nordens über ihre Verhältnisse leben würden. Ich glaube aber, für die Gesellschaften des globalen Nordens insgesamt muss man sagen, dass sie nicht über ihre Verhältnisse leben, sondern über die Verhältnisse anderer. Weite Teile des globalen Nordens leben über die Verhältnisse von weiten Teilen der Bevölkerung des globalen Südens. Und das heißt, sie leben nicht nur über den Verhältnissen, also sie haben nicht nur ein absolut höheres Reichtumsniveau, nicht nur relativ größere Chancen der Teilhabe an Gesundheit, an Bildung, an sauberer Umwelt, an allen möglichen Ressourcen des täglichen Lebens, sondern sie leben über die Verhältnisse anderer, heißt, der Reichtum in Anführungszeichen im Sinne der Kriterien des globalen Nordens, der Reichtum der Gesellschaften des globalen Nordens ist vermittelt über die in dieser Hinsicht über die Armut von weiten Teilen des globalen Südens. Beides hängt miteinander zusammen und das ist die zentrale Botschaft. Es gibt Zusammenhänge zwischen den Lebensverhältnissen im globalen Norden und den Lebensverhältnissen im globalen Süden von Bevölkerungsmehrheiten in beiden Teilen der Welt. Und ich habe das in dem Buch, in dem Motto zum Ausdruck zu bringen versucht, dass kapitalistische Gesellschaften, und zwar die hochentwickelten, fortgeschrittenen kapitalistischen Gesellschaften des globalen Nordens am meisten, nicht nur nach dem Motto nach uns die Sintflut leben. Der Kapitalismus regt eine Wirtschafts- und Konsumweise, eine Produktions- und Konsumweise an, die nach dem Prinzip nach uns die Sintflut operiert, also beispielsweise die Vernutzung von natürlichen Ressourcen ohne Rücksicht darauf, ob sie auf natürliche Art und Weise wiederhergestellt werden können oder auf immer verloren sind oder nur sehr langsam wiederhergestellt werden können und der wirtschaftliche Fortschritt über sie hinweggeht, sondern kapitalistische Gesellschaften operieren, funktionieren, leben auch nach dem Motto, nach dem Prinzip neben uns die Sintflut. Es geht nicht nur um zukünftige Generationen, Generationen, denen über die kapitalistische Produktionsweise Lebenschancen verwehrt werden, sondern heute lebende Menschen, gegenwärtig lebende Menschen, große Bevölkerungsmehrheiten auf diesem Globus sind gegenwärtig schon diejenigen, die auszubaden haben, in welcher Weise die reichen industriekapitalistischen Gesellschaften des globalen Nordens wirtschaften, produzieren, konsumieren, arbeiten und leben. Neben uns wird die Sintflut produziert, beispielsweise eben die Abholzung von Wäldern, fungieren als Senken für Treibhausgasemissionen, die alltägliche Gewalt, die Armut gemessen an materiellen Einkommen von Haushalten und so weiter. Und das ist die zentrale These des Buches und die in den reichen industriekapitalistischen Ländern des globalen Nordens herrschenden Produktions- und Konsum-, Arbeits- und Lebensweisen gehen systematisch zu Lasten und auf Kosten der Lebenschancen großer gesellschaftlicher Mehrheiten in den Niedrigeinkommens- und Schwellenländern, den sogenannten des globalen Südens. Und diese Formulierung, die herrschenden Verhältnisse, die ist ganz zentral, also die herrschenden Produktions- und Konsumverhältnisse in dieser Gesellschaft oder in den Gesellschaften dieses Typs, in den fortgeschrittenen industriekapitalistischen Gesellschaften, in denen wir beispielsweise in der Bundesrepublik Deutschland leben. Diese Produktions- und Konsum-, Arbeits- und Lebensweisen herrschen in einem doppelten Sinn. Sie beherrschen nämlich uns selbst. Wir funktionieren nach den Herrschaftskriterien der Produktions- und Konsumweisen, die in dieser Gesellschaft etabliert sind. Ja, und wir müssen uns alltäglich an ihnen ausrichten und wir tun das auch. Und gleichzeitig herrschen diese Produktions- und Konsum-, Arbeits- und Lebensweisen auch über den Globus. Große Bevölkerungsmehrheiten weltweit müssen sich danach richten, welche herrschaftlichen Verhältnisse vom globalen Norden ausgehen. Ich nenne das Ganze Externalisierung. Worauf zielt aber der Begriff der Externalisierung? Ich hätte es auch Auslagerung nennen können. Externalisierung bezieht sich einerseits auf den Sachverhalt, dass es in der Wirtschaftswissenschaft das Konzept der externen Effekte gibt, der Externalitäten und der negativen Externalitäten, also negative Effekte, die in ein Außen ausgelagert werden können. Die Wirtschaftswissenschaft geht aber immer davon aus, dass man das sozusagen per Marktmechanismen wieder internalisieren könnte, dass man die Dinge nur bepreisen müsste, damit diese externen Effekte nicht mehr produziert werden. Ja, also alle Güter zu bepreisen im Sinne dessen, was sie für Kosten produzieren. Das wäre die Marktlösung. Nur viele Kosten dessen, was wir produzieren, wie wir produzieren, was wir und wie wir konsumieren, viele Kosten lassen sich gar nicht berechnen. Die lassen sich nicht berechnen, die sind sozusagen immateriell, ja, die sind außerhalb der Reichweite unserer Arithmetik und auch unserer Algorithmen. Und ich glaube, dass Marktlösungen für diese Externalisierungsprobleme nicht das Ein und Alles sind, sondern Externalisierungsprobleme muss man anders lösen. Ich komme da nachher noch kurz darauf. Und diese Auslagerung, die Auslagerung der Kosten unserer, in Anführungszeichen, der Produktions- und Konsumweise der reichen Industriegesellschaften, diese Auslagerung, diese Externalisierung ist meines Erachtens ein zentrales, nicht das einzige, aber ein zentrales Moment der Stabilisierung unserer Produktions- und Konsum, unserer Lebensweisen im globalen Norden. Unsere Lebensweisen wären nicht möglich, wenn wir nicht in der Lage wären, beständig die Kosten dieser Lebensweise auszulagern, in andere Weltregionen und auf andere Weltbevölkerungsteile auszulagern. Ich glaube, das kann ich hier nicht ausführen, aber sowohl für die ökonomische Stabilisierung, also für die ständige Fortschreibung von Wirtschaftswachstum, für die ökologische Stabilisierung, dass hierzulande die Umweltschäden relativ gering sind und anderswo aber die ökologischen Kosten zu zahlen sind. Also für den blauen Himmel und die sauberen Flüsse hierzulande, dafür müssen andere anderswo zahlen. Das ist sozusagen ein Teil der ökologischen Stabilisierung unserer Lebensweise hier im globalen Norden. Für die politische Stabilisierung unserer Gesellschaften, weil Wirtschaftswachstum ein zentrales Moment der politischen Stabilität unserer Gesellschaften gewesen ist und nach wie vor ist. Für die kulturelle Stabilisierung, also für die Stabilisierung unserer Vorstellung von dem, was gutes Leben ist, für die westliche Vorstellung vom guten Leben und für die psychosoziale Stabilisierung dieser Gesellschaft, dafür, dass wir überhaupt weitermachen können, dass wir jeden Tag wieder aufstehen können und uns glauben machen können, dass das alles schon rechtens ist und alles mit rechten Dingen zugeht weltweit. trotz gewisser Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten. Für all diese Stabilisierungsmechanismen ist Externalisierung ein ganz zentrales Moment und Motiv. Und ich habe schon angedeutet, ich kann das hier nicht weiterentwickeln, meines Erachtens gibt es zwei Formen der Auslagerung, der Externalisierung in den reichen Industriegesellschaften des globalen Nordens, nämlich einerseits die materielle Dimension. Wir lagern schmutzige Produktion, schlechte Arbeit, wir lagern Gesundheitsschäden, Umweltschädigungen und alles, was an Kosten unserer Produktions- und Konsumsweise anfällt, in ein Außen unserer Gesellschaften aus, in weite Teile des globalen Südens. Das ist, findet material statt und gleichzeitig, und ich glaube, das ist die genauso wichtige, also für die Zukunft dieses Vergesellschaftungsarrangements genauso wichtige zweite Dimension, wir lagern auch das Wissen und das Bewusstsein über diese materialen Prozesse aus. Es ist uns möglich, diese materialen Verhältnisse, diese materialen Ungleichheits- und Auslagerungsverhältnisse, diese materialen Herrschaftsverhältnisse auf der Welt alltäglich aus unserem Bewusstsein abzuspalten. Behauptung, sonst wären wir überhaupt nicht in der Lage, so weiterzumachen, wie wir das tun.
Sagt Professor Stefan Lessenich vom Institut für Soziologie der LMU München. Weiter geht es bei ihm mit unserer, wie er sagt, erzwungenen Komplizenschaft, die uns nötigt, in einer Weise zu leben, die auf Kosten des Rests der Welt geht.
Mir ist ein soziologischer Begriff wichtig, und zwar ist es der, dass das noch schlimmere Wort Externalisierung ist ja schon ein Zungenbrecher, dann rede ich aber auch noch von einem Externalisierungshabitus. Und das ist mir aber wichtig, weil ich behaupten würde, dass große Bevölkerungsmehrheiten, also vielleicht die 80% besser gestellten Haushalte in dieser Gesellschaft, einen Externalisierungshabitus an den Tag legen. Ihre weltgesellschaftliche Position, ihre de facto Herrschaftsposition in der Welt haben sich viele Menschen in dieser Gesellschaft zu eigen gemacht. Sie ist ihnen zur zweiten Natur geworden. Sie ist ihnen ganz selbstverständlich geworden. Ja, mal eben wohin fliegen, ja, oder das 7. T-Shirt im Jahr kaufen oder das 17. oder Smartphone 7.0, 7.1, 7.2, 7.3 oder in Betrieben zu arbeiten, von denen sie selber wissen, ja, was sie für ökologische und soziale Schäden anrichten, vielleicht nicht vor Ort, sondern anderswo. Trotzdem so zu leben, wie man lebt, ist möglich, weil es möglich ist. Ja, wir sind in einer weltgesellschaftlichen Machtposition. Und wichtig ist mir, das ist der nächste Punkt hier, ich nenne das ganz soziologisch, eine nicht-reduktionistische Kritik. Es reicht mir nicht, immer nur kapitalismuskritisch auf die großen Konzerne zu zeigen, die großen Kapitalien, die reichsten 8 Männer der Welt von Oxfam, die 0,1% der Superreichen, die sind alle ein Problem und die sind zentrale Treiber und zentrale Profiteure der Externalisierungsgesellschaft. Aber im Kleinen sind auch Durchschnittsbürgerinnen in den Gesellschaften des globalen Nordens Mitprofiteure dieser Verhältnisse und treiben sie auch durch ihr alltägliches Handeln mit an. Und das nenne ich den Habitus, also eine Form des Lebens, eine alltägliche Form der Lebensführung, eine selbstverständliche, verkörperlichte Form der Lebensführung, die nur möglich ist, weil man von einer direkt oder indirekt von einer Herrschaftsposition global gesehen profitiert, weil man es sich leisten kann. Und zwar nicht nur materiell, sondern auch symbolisch. Und das ist mir ganz wichtig, wenn wir Externalisierungsgesellschaften überwinden wollen, wenn wir dem guten Leben einen anderen Sinn geben wollen, als er in den westlichen Gesellschaften etabliert ist, dann muss man sich auch des eigenen Anteils an diesen Verhältnissen jeweils bewusst werden und zu anderen Formen des Handelns kommen. Und das ist der letzte Punkt. Wenn ich das sage, dann ist das nicht ein Moralisieren in dem Sinn, dass ich sie alle für schuldig erkläre oder außer uns alle da draußen für schuldig erkläre. Es geht nicht um Moralisierung, sondern es geht um die Einsicht in die Position, die man in globalen Ungleichheitsverhältnissen einnimmt und die Einsicht darin, dass man Komplize ist, Komplizin dieser Verhältnisse. Und ich spreche hier von einer erzwungenen Komplizenschaft. In dieser Gesellschaft herrschen Produktions- und Konsumverhältnisse, die Durchschnittsbürger und Bürgerinnen zu Komplizenschaft zwingen, nämlich in einer Weise zu leben, die nicht nur nicht nachhaltig ist, sondern auf einem irrsinnigen Verbrauchsniveau sich bewegt im globalen Vergleich. Und die wir aber individuell nicht überwinden können. Und wenn wir in dieser Gesellschaft Erfolg haben können oder einfach wollen oder einfach nur überleben wollen oder bestimmte Lebensziele erreichen wollen, die in dieser Gesellschaft normal geworden sind, dann müssen wir uns im Sinne dieser Herrschaftsverhältnisse verhalten. Das heißt, wir sind Komplizen, Komplizinnen. Wir können uns nicht ganz frei machen von der Position, in der wir sind und von der Reflexion auf diese Position, aber wir sind gezwungen, so zu leben, wie wir leben. Und wir müssen darüber nachdenken, wie wir, und das geht nicht individuell, das geht nur kollektiv, wie wir diese Herrschaftsverhältnisse überwinden. Letzter Punkt, meine zeitdiagnostische These in dem Buch ist, dass diese Externalisierungsformen, die von den reichen Gesellschaften des globalen Nordens ausgehen, in gewisser Weise an eine Grenze gekommen sind. Und es ist jetzt keine Zusammenbruchstheorie des Kapitalismus, dass ich sagen würde, in 10 Jahren ist das Ding zu Ende, sondern ich glaube, was wir gegenwärtig erleben und was auch vieles von dem bewegt, was wir, finde ich, ungenau Rechtspopulismus nennen, weil es auch viele Menschen bewegt, die nicht rechtspopulistische Einstellungsmuster haben. Ich glaube, was wir gegenwärtig erleben, ist, dass die Effekte der Auslagerung der Kosten unserer Produktions- und Konsumweise, dass die langsam auf uns zurückschlagen und langsam spürbar wird, zunehmend spürbarer wird, was wir woanders anrichten und dass wir damit mit den Folgen konfrontiert werden. Ich nenne nur Klimawandel, der langsam auch hierzulande in den Ländern des globalen Nordens in ersten Ansätzen spürbar wird. Ich nenne Ressourcenkriege anderswo um Wasser beispielsweise, ja, die zu großen Migrationsbewegungen führen, von denen kleine Teile hier im globalen Norden ankommen. Die allermeisten bewegen sich innerhalb und zwischen den Ländern des globalen Südens. Ich nenne Fluchtmigration, ich nenne auch ganz normale Arbeitsmigration. Und was hier noch fehlt, ist auch der internationale Terrorismus. Lässt sich zwar nicht direkt und nicht unmittelbar, aber in vielen Fällen schon auch mittelbar in Verbindung bringen mit den Lebensweisen, mit den Produktionsweisen und den Konsumweisen und mit der symbolischen Herrschaft, die vom globalen Norden ausgeht. Wie wir darauf reagieren gegenwärtig oder wie die Gesellschaften des globalen Nordens reagieren darauf, dass sie mit diesen Effekten konfrontiert werden, sind Abschottung, ja, Ausblendung, Abwehr, Militarisierung übrigens auch. Und ich glaube, es ist aber offenkundig, dass die externalisierungsgesellschaftliche Konstellation nicht einfach so weiter betrieben werden kann. Sie wird voraussetzungsvoller, sie wird aufwendiger und ich glaube, man muss sich darauf einstellen, dass sie auch gewalttätiger werden wird. Wenn Externalisierungsgesellschaften auch in Zukunft aufrechterhalten werden sollen, dann werden sie und werden wir zunehmend zu Mitteln der physischen, militärischen Gewalt greifen müssen.
Soweit Professor Stefan Lessenich vom Institut für Soziologie der LMU auf der Buen-Vivir-Konferenz in der alten Kongresshalle. Sein Buch Neben uns die Sintflut, die Externalisierungsgesellschaft und ihr Preis ist im vergangenen Jahr im Hansa Verlag erschienen. Zum Schluss hören wir noch 2 Stimmen aus dem Publikum. Es geht los mit Christoph Steinbrink, Lehrbeauftragter für globales Lernen an der LMU München, den ich nach seinen Eindrücken von der Konferenz befragt habe.
Es werden endlich die Zeitfragen gestellt, die ein Stück mitbestimmen, wie die Zukunft aussehen wird. Was mich, glaube ich, am meisten jetzt spontan gesagt beeindruckt, ist, einfach von den Indigenen aus Südamerika selber zu hören. Und ich merke eine Disparatheit im Denken. Da sind wir noch sehr weit voneinander weg. Ich finde zwar schön, dass Lessenich und Brandt sozusagen die Gesellschaftsanalyse für den Norden machen und aufzeigen, dass unsere Wirtschaftsweise uns an die Wand fährt langfristig. Da sind Gedanken drin, wie wir zu einer anderen Form des Bonn, wie wir kommen. Aber ich bin beruhigt, dass also heute kein Romantizismus hier gepflegt wird, die Indigenen, die da im Urwald leben und da ist alles noch intakt, sondern dass das auch sehr konfliktreich in den eigenen Gesellschaften ist. Aber mich berührt immer wieder, wie tief verwurzelt die in dieser spirituellen Art mit der Pachamama sind, mit der Natur. Wir haben uns völlig abgekoppelt von jeder Natur und haben gar kein Gefühl mehr für, wie weit wir eigentlich von der Natur weg sind, kriegen auch die Wunden, die wir Natur schlagen durch unseren Extraktivismus, die kriegen wir gar nicht mit. Und ich finde einfach gut, dass der Lessenich in seiner radikalen Art einfach nochmal sagt, unsere imperiale Lebensweise hier im Norden beruht auf der Ausbeutung des Südens. Das ist sehr sichtbar. Das muss jetzt nicht mit Schuld verbunden sein, aber wir müssen drüber nachdenken, weil das nicht zukunftsfähig ist.
Aber kann man diese Buen-Vivir-Konzepte, die sind ja auch nochmal sehr verschieden alle, kann man das irgendwie in Einklang bringen mit einem Begriff von nachhaltiger Entwicklung hierzulande? Da ist so mein Gefühl, wir sind da, wie du auch schon gesagt hast, sehr, sehr, sehr weit weg. Und es gibt
gar keine so rechte Idee, wie man da Gemeinsamkeiten herstellen kann.
Ich glaube schon, dass es sehr viele Berührungspunkte gibt. Vielleicht sind die heute noch nicht gefallen. Die Art, wie wir leben im individuellen Bereich, wie wir konsumieren, wie wir uns ernähren, wie wir uns fortbewegen. Ich denke, da steckt ganz viel drin, wo wir viele Berührungsterrains haben und lernen können. Lernen können von dem, dass das Glück woanders liegt als in diesem materiellen Fortschritt. Wir sind einfach total auf dieser materiellen Schiene. Die Menschen werden immer unterglücklicher. Da können wir hingucken, wie das indigene Menschen machen. Das heißt überhaupt nicht zurück ins Kerzenalter, was man so oft dann vorgeworfen bekommt, sondern ein anderer Umgang mit den Menschen, ein anderer Umgang in der Kommune, ein anderer Umgang in der Stadt, in den größeren Einheiten und dann natürlich auch im internationalen Kontext. Das muss kommen. Meine größte Angst als seit Jahren unterwegs Befindlicher ist, wir warten immer länger zu und der Preis für die Umkehr wird immer höher, je länger wir zuwarten. Thema Klimafrage.
Lora München, der Sender, der aus dem Rahmen fällt.
Vor mir steht jetzt Thomas Ködel-Peter von der Ökologischen Akademie Linden. Wir sind hier im Eingangsbereich der alten Kongresshalle auf dem Buen Vivir Kongress. Wir haben jetzt doch einige Vorträge und Diskussionsrunden gehört. Es waren Vertreter da von indigenen Organisationen aus Lateinamerika. Es war der Stefan Lessenich, der Münchner Soziologe da. Was können wir ganz konkret mitnehmen von diesen Konzepten Buen Vivir oder auch das, was die indigenen Organisationen, Kulturen da in der Praxis auch versuchen umzusetzen?
Also ich denke, dass wir das gute Leben auch für uns ausbuchstabieren können, dass wir da auf die Unterschiede kommen und dass es eine Verständigung gibt zwischen sehr religiös motivierten, entwicklungspolitisch engagierten Gruppen und sagen wir mal diesen ökologisch orientierten, die jetzt an Umweltschutz orientiert sind oder an Nachhaltigkeit orientiert. Es gibt eine neue Klammer. Das gute Leben ist ein Bezugspunkt zwischen all den verschiedenen Gruppen und wirft nochmal diese Frage auf, was wollen wir eigentlich? Wer sind wir und was wollen wir? Also diese Verunsicherung in einer Welt, die aus den Fugen geraten ist, könnte über diese Frage, wer sind wir, was wollen wir und das umschrieben mit gutem Leben funktionieren.
Das heißt, wir sollten uns ein bisschen von diesem nachhaltigen Entwicklungsbegriff entfernen und das mit Werten füllen, mit ganz konkreten Werten, dass die Leute auch was damit anfangen können, weil nachhaltige Entwicklung, was sagt einem das heutzutage schon noch?
Ich würde jetzt nicht sagen entfernen, das ist eine Ebene, die wir mit einbeziehen können, um dann eigentlich auch so eine emotionale, ethische Grundlage zu haben für den Nachhaltigkeitsdiskurs. Also ich glaube, dass das gute Leben etwas ist, was leichter möglich macht, miteinander ins Gespräch zu kommen und dann eigentlich zu entdecken, was hat das mit Mobilität, mit Energieversorgung, mit unserem Konsum, mit unserer Ernährung, wo kriegen wir unsere Dinge her, wie viel brauchen wir? Brauchen wir das, was wir jetzt unbedingt schon haben, brauchen wir das oder können wir das anders nutzen, können wir das teilen? Also diese Fragen gehen dann alle in Nachhaltigkeitsthemen.
Und damit sind wir am Ende unserer Sendung angelangt. Mehr O-Töne und Ausschnitte von der Buen Vivir-Konferenz hören Sie am kommenden Dienstag um 17 Uhr. Mit dabei sind dann unter anderem Professor Ulrich Brandt von der Uni München, der über die Folgen unserer imperialen Lebensweise sprechen und Konturen eines solidarischen Wirtschaftens aufzeigen wird. Außerdem geht Gregor Barrier der Frage nach, ob der Buen Vivir-Gedanke in den Verfassungen von Bolivien und Ecuador in der Realität auch gelebt wird. Verantwortlich für die vergangene Stunde war Dietmar Freitsmiedl, der sich auch am Mikrofon verabschiedet. Und weiter geht's jetzt hier bei Lora München mit dem Lora-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten.